Warum scheitern so viele große Deals, bevor sie überhaupt richtig starten? Liegt es an der Komplexität der Verträge, am fehlenden Vertrauen zwischen den Parteien oder vielleicht daran, dass die entscheidenden Details in der Hektik des Geschäfts übersehen werden? Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von Transaktionen, bei denen es um Millionen geht und manchmal um viel mehr als nur Zahlen. Es geht um Strategie, Weitblick und die Kunst, selbst in den turbulentesten Momenten einen kühlen Kopf zu bewahren. In dieser Folge sprechen wir über die Herausforderungen und Feinheiten internationaler Verhandlungen und was es braucht, um Deals erfolgreich abzuschließen. Viel Spaß dabei!
Wir bringen Bewegung in die Zukunft. Herzlich willkommen bei Moving the Future, dem Podcast über die Zukunft von Mobilität, Industrie und Unternehmertum. Powered by Rowe Motor Oil. Wir wissen, Fortschritt braucht ganz viel Bewegung. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Alexandra Kohlmann.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Alexandra und ich freue mich sehr über euer Interesse an meinem Podcast. Und heute haben wir eine ganz besondere Gästin, Dr. Andrea Reichert-Klaus. Sie ist eine herausragende Juristin, Notarin und Expertin für Private Equity, Corporate und M&A. Und ihr Ansatz, komplexe Transaktionen mit Struktur, strategischem Denken und Pragmatismus zu meistern, den finde ich wirklich beeindruckend. Gerade in einer Welt, in der juristische Expertise und wirtschaftliches Verständnis eng verzahnt sind. Aber es ist nicht nur ihre fachliche Kompetenz, die sie so spannend macht. Andrea bringt internationale Erfahrung und interkulturelles Fingerspitzengefühl in ihre Arbeit ein. Sie schafft es auch, in den anspruchsvollsten Situationen Ruhe und Klarheit zu bewahren. Gleichzeitig ist sie Mutter, begeisterte Tänzerin und schöpft Energie aus der Vielfalt des Lebens. Ihr Balanceakt zwischen Beruf, Familie und Leidenschaft macht sie zu einer echten Inspiration. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist, liebe Andrea. Hallo.
Vielen Dank.
Ja, erstmal wollen wir dich natürlich ein bisschen kennenlernen. Und ich habe mir gedacht, ich schaue doch mal auf das Profil auf deiner Kanzleiseite. Da kann man doch bestimmt viel über dich nachlesen. Und dabei ist mir besonders ins Auge gefallen, dass du eine eigene Spotify-Liste hast. Da findet man JC, Leonard Cohen und auch Peter Schillings Major Tom. Das ist ja schon eine ganze Bandbreite. Was sagt das denn über dich aus, liebe Andrea?
Naja, liebe Alexander, vielleicht sagt das aus, dass mir auch Geschichten wichtig sind und Geschichte, weil natürlich zu jedem dieser Spots gibt's einen Hintergrund, gibt's eine Geschichte. Und dass da Jay-Z drauf ist, hat eigentlich mit Rihanna zu tun, in dem Spot gefeatured wird. Dass Leonard Cohen da drauf ist, hat damit zu tun, dass es das beste Konzert war, was ich je gehört habe in der Waldbühne. Und Major Tom hat gar nicht so sehr jetzt mit der letzten EM zu tun, sondern mit meiner ganz großen Liebe für Neue Deutsche Welle aus den 80s, was halt meine Jugendzeit war.
Ah, sehr, sehr spannend. Ich dachte, du outest dich jetzt als richtig großer Fußballfan, aber das ist natürlich auch eine schöne Geschichte.
Können wir an einer anderen Stelle besprechen.
Ja, sag mal, du bist ja auch Notarin. Bei Notarin oder Notarin denke ich immer so an ganz viel Hustenbonbon lutschende Menschen, weil man ja den ganzen Tag vorliest. Aber was reizt dich an dieser Tätigkeit und kannst du vielleicht so ein bisschen mit diesem Klischee aufräumen?
Ja, Notariat ist für mich eigentlich wirklich eine Ergänzung zu meiner Tätigkeit im Gesellschaftsrecht. Wir sind als Notare ja breit aufgestellt für Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht, Familienrecht und Erbrecht in verschiedenen Konstellationen zuständig. Aber da ich ja als Anwältin im Gesellschaftsrecht praktiziere und eben als Anwaltsnotarin jetzt letztlich sozusagen diese beiden Perspektiven, Mandate im Anwaltsbereich und Mandat im Notariatsbereich habe, ist für mich eben diese andere Sicht sozusagen auf ähnliche Rechtsbereiche oder die gleichen Rechtsbereiche auch, also mit insbesondere Spezialisierung im Gesellschaftsrecht und Immobilienbereich interessant, weil man halt die Deals als Notar mit einem anderen Know-how sozusagen über die Linie bringen muss und kann. Und dieses Know-how sich natürlich gegenseitig befruchtet, aber eben auch da ist wichtig, ist mit Präzision, mit Qualität, mit Verhandlungsgeschick, mit auch eben dieser berühmten Ruhe, als Fels in der Brandung, wenn alle Parteien da sehr aufgeregt ihre Position vertreten, dann auch vermittelnde Lösungen zu finden und eben überhaupt zu lösen und den Deal über die Linie zu bringen. Das ist das, was da Spaß macht. Und mit der langjährigen Anwaltserfahrung dann auch nochmal eine andere Perspektive sozusagen in der Arbeit gegeben hat. Weil ja, man muss vorlesen, aber das Vorlesen ist fast unwichtigste Teil der Arbeit, weil natürlich vorher die Präzision und die Qualität des Textes irgendwie erarbeitet werden muss.
Ja, super spannend. Man spürt auch hier schon, finde ich, deine Leidenschaft für den Beruf. Jetzt mal eine hypothetische Frage. Wenn du heute aber einen Beruf wählen müsstest und genau diese juristische Tätigkeit ausgeschlossen wäre, was würdest du mit deinem Leben anstellen?
Das ist eine sehr gute Frage, Alexandra. Ich habe ja Jura studiert, weil ich nach dem Fall der Mauer als 17-Jährige überlegt habe, was machst du denn jetzt? Bei uns in der Familie kannte keiner das neue System. Ich bin im Osten Deutschlands geboren und groß geworden und habe eigentlich immer auf der Liste gehabt, was machst du? Du machst was Naturwissenschaftliches mit Mathe oder du machst was im wirtschaftlichen Bereich. Da gab es damals zu DDR-Zeiten das Studium für Handelsökonomie. Also wahrscheinlich wäre ich in diese Richtungen gegangen, um eben ja auch anspruchsvolle, komplexe Gehirntraining erfordernde Aufgaben zu haben. Kann ich mir gut vorstellen.
Okay. Ja, ist ja nie zu spät, auch um nochmal was anderes zu machen. Genau. Jetzt bist du ja aber in Bereichen wie Private Equity, M&A oder auch im Finanzrecht tätig. Was hat dich denn an diesen Feldern so besonders fasziniert? Ich meine, du hast gerade schon ein paar Schlagworte genannt. Und wie hat sich das in den letzten Jahren vielleicht auch verändert?
Eigentlich bin ich reingerutscht ins Gesellschaftsrecht, einfach über den Spaß an der Arbeit. Ne? Als Juristen ausgebildet sind wir im Bereich vor allen Dingen Prozessführung, Litigation, und das habe ich auch am Anfang meiner Anwaltskarriere gemacht und habe dann aber gemerkt, dass mir die Arbeit in den Transaktionen so viel mehr Spaß macht, weil es eben so viel mehr Vielfalt bietet und so viel dichter an der Arbeit an der gestaltenden Arbeit dran ist. Ja. Dann hat sich das so Schritt für Schritt eben ergeben, dass mein Fokus eben auch ganz viel bis heute internationale Transaktionen oder Transaktionen mit internationalem Bezug sind, sowohl eben mit professionellen Investoren im Private Equity als auch eben klassischem Corporate mit auch Nachfolgethemen, wo man also Verkäufer, Exit vertritt, die eine neue Lösung für ihr Unternehmen suchen. Was hat sich verändert in den letzten Jahren? Ich glaube, wir als Anwälte müssen viel mehr auf die Kommunikation auch achten. Wir sind viel mehr Lotsen geworden durch ein zunehmend komplexer wahrgenommenes Feld von Regulatorik.
Und das ist aber etwas, was dich besonders auch reizt. Also ich glaube, du hast ja auch, auch auf deiner Website lässt man oder kann man auch eben nachlesen, es ist dir sehr wichtig, dass Klarheit und auch Struktur reinkommt. Jetzt gerade auch im internationalen Bereich diese Vermittlungstätigkeit, das ist ja schon auch so eine Herausforderung. Ich glaube, Kulturen ticken da ja auch sehr unterschiedlich. Also wie schaffst du es denn dann auch bei solchen M&A-Transaktionen jetzt beispielsweise, da einfach eine gewisse Struktur und auch Klarheit in ja doch sehr hochkomplexe Prozesse zu bringen? Letztes Mal, als wir uns gesehen haben, glaube ich, warst du gerade im asiatischen Raum sozusagen unterwegs. Ich glaube, die ticken schon anders. Also es gibt für jedes Land wahrscheinlich oder jede Kultur da sehr unterschiedliche Eigenschaften.
Ja, also dieser kulturelle Aspekt, das ist ja vor allen Dingen ein Kommunikationsaspekt und eben auch immer wieder zu durchdringen, egal ob das jetzt mit einem internationalen oder interkulturellen Aspekt ist oder nicht, auch immer wieder zu durchdringen, was ist den Parteien am Tisch, was ist meinem eigenen Mandanten, was ist dem Gegenüber, was ist da gerade wichtig, ja, was sind die eigentlichen Ängste, was sind die auch die Risiken im konkreten Fall, im Unternehmen, Weil, also was wir ja Tag ein, Tag aus machen und was das Wichtigste in unserer Arbeit ist, ist eben Risikoabschätzung, ja. Die Rechtslage kennen, die Rechtslage ergründen und dann eben auch wirklich Risiken abzuschätzen, welche Themen müssen wichtiger besetzt werden, müssen tiefer ergründet werden und welche Themenbereiche kann man vielleicht vernachlässigen, weil keine der Parteien zum Beispiel die Angst hat, in einem bestimmten Bereich, ja, also kleines Beispiel, vor 20 Jahren haben wir in Transaktionen immer ganz viel arbeitsrechtliche Due Diligence gemacht und haben geguckt, wie sind die Verträge mit den Arbeitnehmern aufgestellt, wie schnell könnte man die kündigen, weil da immer ganz viel Thema war in dem Bereich Kosten für Arbeitnehmer sind vielleicht zu hoch und vielleicht, wenn wir das Geschäftsmodell anpassen, müssen wir auch diese und jene Kosteneinsparung machen. Diese Themen haben wir heute fast gar nicht mehr, weil selbst jetzt in der wahrgenommenen Krise jeder weiß, er braucht Mitarbeiter, er braucht gute Mitarbeiter und das ist ein sozusagen eine operative Aufgabe ist, dieses Mitarbeiterthema laufend zu bespielen und laufend sicherzustellen, dass ich mit den Kollegen im Team und mit der Belegschaft insgesamt in einem guten Austausch auch bin. Ja. Mhm. Ansonsten zu deinem Eingangsthema. Ich glaube, unsere Arbeit als Juristen und als gute Juristen besteht halt darin, die komplexen Strukturen des Gesetzes und der Regulierung auch runterzubrechen und zu erklären und eben diese gesetzgeberischen Entscheidungen ja auch umzusetzen in einer Art, die dann handhabbar und verständlich ist. Also es macht keinen Sinn ist natürlich auch unsere Kanzlei Ausrichtung, ja, dass wir sagen, es macht keinen Sinn, bei einer komplexen Regulierungssituation nochmal viel komplexere Verträge zu schreiben, die dann keiner mehr versteht und die keiner handhaben kann im Operativen, was dann dazu führt, dass einfach Fehler passieren, dass Vermeidungsstrategien gefahren werden, dass man sich gar nicht mehr sozusagen über die eigentliche Vertragsregelung sozusagen verständigen kann, sondern dann quasi außerhalb der Verträge irgendwie Lösungen finden muss, weil die einfach zu komplex sind und zu viele Fragen aufwerfen. Das soll nicht sein. Es sollte so sein, dass Verträge einfach handhabbar sind. Und wir als Juristen, als Anwälte, als Notare dann auch Guidance geben, wie man diese Komplexität vereinfacht und die wichtigen Regelungen dann halt in die Verträge auch so reinschreibt, dass sie eben verstanden werden und andersrum auch erkennen lässt in den Verträgen, welche, also wo man gewissermaßen im Gesetz dann nachlesen kann, um den Rechtsrahmen insgesamt zu erfassen.
Jetzt muss ich natürlich als Nicht-Juristin da nochmal so ein Stück weit nachfragen, weil ich fühle das natürlich sehr, auch als Familienunternehmerin. Es hagelt ja gefühlt wöchentlich irgendwie neue Regulierungen und wie du schon sagst, es macht halt auch die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden müssen und in welchem Kontext man sie ja immer auch sehen muss, einfach ziemlich, ja, also wahnsinnig komplexer einfach. Also dein Ansatz des Pragmatismus heißt also im Prinzip eine starke Vereinfachung auch, aber trotzdem müsste ja irgendwie dafür sorgen, dass wir, auch wenn es das natürlich nie hundertprozentig gibt, aber wir wollen ja am Ende auch sozusagen vollständige Verträge, die also auch keinen, zumindest in kritischen Punkten, allzu großen Auslegungsspielraum dann lassen. Also wie schafft man hier diese Balance? Kannst du da vielleicht auch mal irgendwie ein Beispiel nennen, wo dann auch dieser Pragmatismus vielleicht mal zugeschlagen hat und den entscheidenden Unterschied gemacht hat?
Naja, also wie gesagt, am Ende geht's immer darum zu verstehen, wie sind die vertraglichen Strukturen eigentlich aufgesetzt vom kommerziellen her, ja, also immer vom kommerziellen und vom wirtschaftlichen her auch zu denken, was sind eigentlich die Themen, was wollen wir absichern, diese Risiken zunächst mal zu verstehen und zu durchdringen und dann zu gucken in dem geltenden Rechtsrahmen, wie man das so umsetzt, dass es eben nicht eben wirklich auf den Punkt formuliert ist. Ja, am Ende geht es wirklich um Formulierungskunst, um Kenntnis der Terminologie, um wirklich saubere methodische Arbeit, was aber andersrum nicht ausschließt, auch natürlich zu entscheiden, welche Punkte werden geregelt und an welchen Stellen verlasse ich mich zum Beispiel eben auch einfach auf die gesetzliche Regelung, wenn die Wahrnehmung ist, dass diese funktioniert. Ja. Also es sind einfach vielfältige Entscheidungen, wie man den Vertrag genau gestaltet, aber wie man ihn eben so gestaltet, dass es nicht ein Muster ist, was einfach übergestülpt wird mit einem Haufen gefühlt üblichen Regelungen, die aber natürlich trotzdem überall ein bisschen anders sind, ja, sondern einen wirklich zugeschnittenen, tailor-made sozusagen Vertragstext zu finden, der von den Parteien am Tisch auch verstanden wird, ja, der auch wirklich zusammen durchgegangen und besprochen wird, um ihn dann handhabbar zu machen. Also das ist ganz oft, also im Corporate-Bereich, aber auch im Finanzierungsbereich, wo ich auch oft Unternehmen in der Eingehung von großen Finanzierungsverträgen berate, ein ganz großes Thema, weil gerade bei den Finanzierungsverträgen, da sieht man es halt, dass die großen Musterverträge, mit denen die Banken dann oft kommen, die sind nicht handhabbar. Aber man kann natürlich einen Darlehensvertrag, so wie das halt kleinere Banken ja auch machen, statt auf 150 Seiten auch auf 30 Seiten oder sogar auf noch weniger Seiten machen. Es ist immer die Frage, welche Komplexitäten baut man da dann ein und wie berechtigt oder wie ist da auch die Verhandlungsmacht der Parteien gegenseitig? Welche Stellschrauben werden da gezogen und welche werden eben vielleicht dann in dem Fall auch nicht gezogen?
Jetzt nochmal vielleicht zurück an den Anfang des Lebenszykluses eines Unternehmens. Als Notarin beurkundest du ja bestimmt auch ganz viele Gründungen. Für viele auch eine schwierige Entscheidung, zum Beispiel, welche Rechtsform wähle ich, was steht im Gesellschaftsvertrag. Was gibst du denn auch hier vielleicht für eine pragmatische Empfehlung an junge Gründerinnen und Gründer, die gerade vor so einer Entscheidung stehen? Und berätst du die dann auch in deiner Rolle als Notarin?
Ja, Notare dürfen auch beraten und müssen auch beraten, finde ich eine sehr wichtige Aussage. Die überzeugendste Aussage zu dem Thema ist aus meiner Sicht zu sagen, jeder Unternehmer sollte einen Anwalt seines Vertrauens, eine Anwältin seines Vertrauens, sollte Notar, Notarin seines Vertrauens und auch eine Steuerberaterin seines Vertrauens haben, weil das sind einfach komplexe Entscheidungen, welche Rechtsform wähle ich, wie stelle ich mich genau auf, wie sollte die Struktur sein, auch im Angesicht dessen, wo geht es vielleicht langfristig hin, aber auch in der Thematik, wo bin ich eigentlich gerade in meiner vielleicht auch sogar familiären Situation, dass man da wirklich den Rechtsrat sich holt und nicht denkt, an dieser Stelle muss ich das alles selbst durchdringen. Dafür studieren wir zu lange auf diesen Themen. Und dafür sind die Entscheidungen da auch zu komplex im Bereich dann auch natürlich Haftung, Flexibilität, Handhabung, Kosten. Da macht es aus meiner Sicht immer Sinn, auf gute Berater zu vertrauen, die man wie so viele Personal- oder personenbezogene Entscheidungen, die man in seinem Leben trifft, dann einfach auch mit Ruhe treffen sollte. Ja.
Okay, das ist sehr, sehr spannend, diese Aspekte. Was machst du denn mit Unternehmen oder jungen Unternehmen, die jetzt stark in internationales Wachstum gehen wollen, indem sie zum Beispiel auch andere zum Beispiel kaufen? Da sind wir dann ja auch rucki-zucki in so einer Dynamik drin. Landen solche Fälle auch bei dir und hast du da Beispiele, wie du mit denen umgegangen bist?
Ja, das ist ja ein ganz großes Thema. Also wir beraten ja Gesellschaften, Unternehmen, ich sage mal von der Wiege bis zur Bahre. Also Gründung ist ein Thema und das geht durch den ganzen Lebenszyklus, durch alle Entwicklungen hindurch, auch mit dann gesellschaftsrechtlichen Veränderungen, Verschmelzungen, Umwandlungen etc., bis eben dann gegebenenfalls zur Liquidation. Ja, und wenn ein ich sag mal, internationales Wachstumskonzept umgesetzt wird, ist das natürlich für uns besonders spannend, weil da können wir dann immer wieder auch zu den neuen Schritten gern unterstützen. Auch da ist einfach das Thema, man muss gute Berater haben zu den, wie auch immer, dann regulatorischen Themen im Ausland sich gegebenenfalls vernetzen. Wir sind jetzt zum Beispiel eine rein deutsche Kanzlei, eine nur Berliner Kanzlei, aber wir haben ein großes Netzwerk von Kollegen und ja, haben den Anspruch, dann auch in kürzester Zeit passende Berater auf einem guten, auf unserem guten qualitativen Level zu finden, die dann auch Themen besetzen, die wir selbst nicht besetzen können. Das ist, glaube ich, überall das A und O in der, im Unternehmen, in den Unternehmensentscheidungen zu schauen, mit wem arbeitet man zu welchem Thema.
Klar, also gerade international braucht es dann auch ein gutes Netzwerk, nehme ich an, um eben auch dort die lokalen Gegebenheiten dann entsprechend zu kennen. Was reizt dich denn an diesen internationalen Transaktionen und was sind vielleicht auch die größten Herausforderungen dabei?
Naja, also ich sag mal, international ist für mich immer ein Riesenthema, weil ich habe nach dem Studium in London studiert und fand es die spannendste Zeit in meinem Leben, diese internationale Gemengelage dort. Und bin dann zurück nach Berlin gekommen, dachte, ist ja ganz schön provinziell hier. Aber wenn man internationale Transaktionen von Berlin aus machen kann, ist es die beste aller Welten. Es macht einfach Spaß, diesen zusätzlichen Aspekt von internationalen Austausch, Kooperation, diese Anforderungen, die sich daraus eben ergeben, immer wieder zu gucken, was sind da noch, diese Parteien, was haben diese Aspekte, diese Unternehmensteile für besondere Herausforderungen, für besondere Themen, wie geht man mit diesen um? Es ist ja einfach ein Fakt, dass wir im deutschen Mittelstand international unterwegs sind. Von daher finde ich, muss man diese Herausforderung einfach mit Spannung und Interesse annehmen und diesen interkulturellen Aspekt eben mit besonderem Augenmerk auch bearbeiten, weil gerade die Kommunikation über diese verschiedenen Jurisdiktionen hinweg ja unter Umständen auch nochmal anspruchsvoller ist als nur die rein inländische.
Jetzt, wo am deutschen Wirtschaftsstandort ja ein durchaus düsteres Bild gezeichnet wird, auch hinsichtlich, ich meine, wir sind Exportweltmeister, wir sehen überall, es gibt Handelsbarrieren, Protektionismus. Fürchtest du da auch so ein bisschen, dass das in Zukunft abnehmen wird? Oder beobachtest du eigentlich da weiterhin auch eine, sagen wir mal, auch trotzdem noch nach außen gerichtete Aktivität im deutschen Mittelstand? Ich meine, ihr seid da ja sicherlich auch so ein bisschen so ein Gefühlsbarometer, ne?
Ja, aber also aus meiner Sicht ist es schon so, dass es diese Verflechtung ja einfach gibt. Ja, es gibt, wenn ich jetzt Private Equity Transaktionen anschaue, die in einem Mid-Cap-Bereich, also nicht ganz klein, aber in einem Mid-Cap-Bereich stattfinden, ab, ich sag mal, 20 Millionen Umsatz, da sind dann, also ganz oft an der Stelle gibt es schon die internationalen Verflechtungen. Ab 50 Millionen gibt es auf jeden Fall Dependancen irgendwo außerhalb von Deutschland. Das heißt, diese Verflechtungen sind ja da und die werden nicht durch jede Änderung bei der Regulatorik sofort verschwinden. Man wird auf jeden Fall schauen, damit umzugehen und die Herausforderung versuchen müssen anzunehmen und natürlich immer wieder auch erklären müssen in Richtung Politik, warum wir das brauchen, auch im Sinne der Synergien, der Ressourcen, der Perspektiven auch für die Märkte, der Spezialisierung. Ja.
Mhm. Also das heißt, momentan kannst du jetzt noch nicht sagen, dass hier eine gedämpfte Nachfrage oder so vorhanden ist.
Man kann sicher sagen, die Herausforderungen sind beträchtlich. Also das sollte man jetzt gar nicht kleinreden, dass wir da Probleme haben und dass nicht nur die Lieferketten-Themen, protektionistischen Bestrebungen ein Problem sind. Auch es gibt auch viele andere Probleme, aber dass das natürlich die wirtschaftliche Stabilität, jedenfalls auch in einzelnen Märkten, die besonders betroffen sind und dann die Wirkung auf andere Märkte haben, dass das ein großes Problem sein kann. Das will ich gar nicht kleinreden. Aber wir sollten jetzt auch nicht verzweifeln, sondern wir müssen einfach voranschreiten, darüber zu sprechen, welche Entscheidungen was bedeuten und wieder eine stabile Zusammenarbeit da auch kommen. Ja, wir sind jetzt halt einfach wirklich große Hebel auf der politischen Seite, die man dann gucken muss, wieder in einen vernünftigen Rahmen zurückzubringen.
Ja, absolut. Da sprichst du mir wirklich aus der Seele. Ich möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz auf diesen interkulturellen Aspekt eingehen, den du auch anfangs angesprochen hast. Jetzt mal vielleicht ohne in diese Klischeeschublade zu sehr reinzuhauen, aber kannst du irgendwie so ein paar Beispiele oder kannst du vielleicht so 2, 3 Anekdoten mal raushauen? Mit wem ist es besonders easy, schnell und effizient und wo braucht es vielleicht extrem lange, um überhaupt mal so in Gang, in Verhandlungen zu kommen? Hast du da, also, oder ist es einfach wirklich zu Klischee und zu pauschal?
Du meinst jetzt länderspezifisch, dass es mit manchen Jurisdiktionen einfacher ist als mit anderen?
Ja. Kann man sagen, die einen sind unstrukturierter als die anderen oder bei dem einen muss man erstmal 5 Termine Smalltalk halten und dann kommt's dann richtig zur Sache oder wer kommt gleich auf den Punkt?
Ja, also es gibt halt, jede Nation hat ja so ihre, ich sag mal, ihr Profil, ja, also wird so auf eine bestimmte Art wahrgenommen und man kann schon sicherlich sagen, dass wir als Deutsche natürlich immer gleich als sehr effizient, strukturiert, also voranschreitend auch wahrgenommen werden und jetzt nicht unbedingt immer die sind, die jetzt erstmal sozusagen sich ganz viel Zeit nehmen, eine persönliche Basis herzustellen. Aber auch da bestätigen Ausnahmen die Regel. Und also das Spannende für mich ist, immer wieder zu gucken, was sind sozusagen die internationalen Aspekte und womit hat man es da genau zu tun? Du hast meine Reise nach Asien erwähnt. Das betrifft auch eine laufende Transaktion. Was ich immer wieder spannend finde, zu schauen, die japanische Gegenseite, wie arbeiten die eigentlich miteinander? Die haben eine ganz andere Struktur in ihrem Konzern, ganz andere Hierarchiemodelle, ganz andere Art auch Teams zu bilden oder eben dann in manchen Stellen eben auch nicht zu bilden. Und wenn man natürlich verstanden hat, wie es funktioniert, kann man damit auch arbeiten. Und das hängt dann trotzdem immer wieder noch von den Personen ab, die da ganz konkret am Tisch sitzen, was diese kulturellen Aspekte dann genau bedeuten, was es genau ausmacht. Und das ist dann eigentlich das Entscheidende aus meiner Sicht, was für Personen habe ich ab.
Und ist das deine eigene Erfahrung, die du über die vielen Jahre jetzt auch erlangt hast? Oder hast du dir das in interkulturellen Trainings irgendwie auch angeeignet? Woher weißt du, wie manche Kulturen oder Nationen sozusagen ticken?
Ich glaube, also wir haben am Anfang unserer Ausbildung interkulturelle Trainings gehabt, ja. Da lernt man ja vor allen Dingen, dass man sich damit beschäftigen muss, die spezielle Kultur sozusagen, die fremde Kultur, die man gegenüber hat, wie tickt die, ein paar Regeln dafür zu lernen, auch ein paar Umgangsformen sich anzuschauen und natürlich auch für sein eigenes Intro in dieses dann Transaktionsteam ein paar Begriffe zu lernen. Ja, also wenn ich einen Call mit japanischen Teilnehmern eröffne, sage ich natürlich Konnichiwa und suche mir noch so ein bisschen anderen Connex, gucke, wie das Wetter in Tokio gerade ist, etc. Aber am Ende entscheidend ist aus meiner Sicht immer, dass man es auch schafft, sich an einen Tisch zu setzen und eine persönliche Basis zu schaffen.
Und ist es dann, wenn du sagst, die Deutschen, die starten manchmal oder kommen, fallen da irgendwie mit der Tür ins Haus, etwas, was du dir dann auch abgewöhnt hast, dass du auch erstmal schaust, diese persönliche Basis, die ja auch vertrauensbildend ist, ne, was ja auch vorhin das Thema Kommunikation angemerkt und ich glaube, am Ende geht es doch auch immer um gegenseitiges Vertrauen dabei. Hast du dir dieses Klischee der Deutschen sozusagen bewusst abgewöhnt?
Nee, ich glaube, es ist eher so, ich habe es mir bewusst gemacht und setze es dergestalt um, dass ich zum Beispiel jetzt auch in der mehr digitalen Welt der Kommunikation mit diesen verschiedenen Kanälen, mit Teams etc., auch sage, auch im Verhältnis zu meinem eigenen Mandanten, wenn wir jetzt ein neues Projekt beginnen, lass uns bitte an einen Tisch setzen und kurz mal brainstormen, was ist da das Thema, worum kann es da gehen, worauf sollten wir achten, wie stellen wir uns auf. Wir haben eine ganz andere Basis für die Zusammenarbeit, wenn wir uns wirklich gesehen haben, wenn wir gesprochen haben, wenn wir ein bisschen Zeit miteinander zu diesem Thema verbracht haben. Also es gilt nicht nur im Verhältnis zu Verhandlungspartnern, dass man die mal getroffen haben muss, dass man an einem Tisch gesessen haben muss, dass man mit denen mal vielleicht gegessen haben muss, mit denen wirklich einen persönlichen Kontakt gehabt haben muss oder sollte jedenfalls. Es gilt auch in dem eigenen Team, auch in der eigenen Gruppe, dass es einfach hilft, sich zu kennen und zu wissen, wer tickt wie, welche Beiträge kann wer bringen, wo kommt er her, wo will er hin, was hat er, sie für Vorbildung, für Erfahrungen, was sind genau die Ängste, weil man könnte quasi jede Vertragsbeziehung, jede Arbeitsbeziehung, jede Transaktion, wenn man mit dem gleichen Entwurf, sozusagen mit dem gleichen Vertrag kommen würde, kommt man doch immer wieder zu dem Thema, es ist für die Menschen am Tisch jeweils unterschiedlich. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Ängste, Interessen, Ziele, Beweggründe, die dann auch gesehen werden müssen in der konkreten Transaktion und Vertragsgestaltung.
Mhm. Du hast ja am Anfang, sagen wir mal, so vier Hacks genannt, ne? Thema Präzision, Qualität, Verhandlungsgeschick und Ruhe. Gerade zu den letzten beiden, wir sind ja jetzt beide als Frauen auch hier im Business unterwegs. Thema Verhandlungsgeschick wird uns Frauen häufig nachgesagt. Sind wir nicht so gut wie die männliche Fraktion? Wie ist da dein Eindruck? Ich glaube nicht, dass du das bestätigen kannst. Ich glaube, du bist sehr, sehr gut im Verhandeln. Was hast du für Tipps auch an uns Frauen, wie wir uns diesem Thema vielleicht einen Ticken noch besser annähern können oder was wir hier vielleicht auch beachten müssen?
Ich glaube, man muss sich einfach trauen und auch dann in der Situation, auch mal sagen, wäre das nicht eine Variante oder wäre das nicht? Ich meine, man muss es ja nicht entscheiden. Wir müssen ja vor allen Dingen triggern, dass über die Alternativen, über die Möglichkeiten nachgedacht wird und dann natürlich formulieren, wie es dann ganz genau funktionieren kann. Aber wichtig ist, immer wieder diese Bandbreiten aufzuzeigen und das kann man lernen, einfach immer wieder den Horizont aufzumachen und zu überlegen, was sind denn Alternativen? Es gibt nicht immer nur diesen einen Weg. Und in Transaktionen, was ich ganz oft, also auch auf der ganzen Strecke immer mache, ist immer zu sagen, okay, was ist unser Best Case, was ist erreichbar, aber was ist auch der Fallback und dann immer wieder eine geeignete sozusagen Perspektive und Kommunikation auch im intern, im Mandantenteam sozusagen sich zu überlegen, weil man muss immer auch Zugeständnisse machen und man wird manchmal nicht mit genau dem Ergebnis rauskommen, was man eigentlich wollte. Muss man aber auch nicht immer, wenn man eben genau versteht, was ist eigentlich die Bandbreite, die noch zu meinem Ziel passt.
Ja. Und dieses Thema Ruhe bewahren, ist das etwas, was weibliche Verhandlungspartner vielleicht einen Ticken besser hinkriegen? Oder wie sieht das auch konkret aus? Ziehst du dich dann auch manchmal einfach raus? Geht dir mal vor die Tür?
Ja, Ruhe bewahren ist bei mir eigentlich eher so dieses Thema nichts überhasten im Sinne von auch einfach vorbereitet sein. Ja? Vorbereitung ist alles, die Dinge ein Stück weit auch antizipieren und mit einer gewissen Verhandlungserfahrung und Transaktionserfahrung weiß man ja im Zweifel 2 Wochen vorher, eine Woche vorher, dass ein bestimmtes Thema hochkommen wird und dass es dafür eine Regelung braucht. Man kann die vorbereiten, man kann die mit seinem Mandanten vorbesprechen.
Das heißt, Ruhe bewahren hängt auch damit zusammen, dass man sich von nichts überraschen lässt.
Dass man, also dass der Überraschungseffekt oder jedenfalls dieser, ich sag mal, wir müssen jetzt ganz schnell Effekt in eine wirklich geordnete Bahn gelenkt wird und man wirklich als Team auch zusammen entscheidet, wo sieht man die Risiken, diese Risiken besetzt, analysiert, durchdringt und dann die entsprechenden Entscheidungen darauf aufsetzt. Mhm. Ansonsten ist es eher ein persönliches Thema, glaube ich. Ich habe so ein persönliches Motto aus meiner Familiengeschichte heraus, ja, wo wir immer gesagt haben, in der Ruhe liegt die Kraft.
Das hat mir immer gut gefallen. Ja, gut. Und sag mal, wie lange dauert so ein Deal? Also es geht wahrscheinlich von bis, aber was war denn das Schnellste und was war denn das Langsamste, was sich gezogen hat, wie Kaugummi?
Es ist sehr individuell. Also ich habe Mandanten gehabt, die haben gesagt, ich will ganz schnell verkaufen, der Preis ist mir egal. Ich gehe auf den halben Wert runter sozusagen und dann, also wenn man das will, kann man und den richtigen Partner gegenüber hat, natürlich kann man manchmal sehr, sehr schnell verkaufen. Ich würde jetzt sagen, vielleicht nicht unbedingt in 8 Tagen, aber manchmal gibt es Deals, die man in 8 Tagen durchzieht. Ja, ist krass, aber okay, die absolute Ausnahme natürlich. In der Regel wird heutzutage ein bisschen länger verhandelt, weil halt auch die Herausforderungen für die Gestaltung der Deals, insbesondere bei Finanzierung, schwieriger sind. Die Risikoanalyse oft auch schwieriger ist aus der Erfahrung jetzt aus Corona, Lieferketten, Krieg heraus.
Und im internationalen Kontext wahrscheinlich dann auch noch mal länger.
Das würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, da bewegen wir uns relativ easy. Wie gesagt, die meisten Transaktionen haben ja im Private Equity Bereich einen, wie auch immer, auch über grenzüberschreitenden Aspekt. Mhm. Also von daher, da sind wir, glaube ich, insgesamt relativ, also nicht nur an die Sache gewöhnt, sondern auch gehen auch sehr professionell mit um in der Branche. Nur Deals haben halt immer diese Vorbereitungsphase, die inzwischen oft noch länger geworden ist, weil mehr zu überlegen und zu gestalten ist, bis dann sozusagen ein Target, eine Zielgesellschaft, eine Gruppe an den Markt geht, der gewünschten Transaktion und dann in die Umsetzung, aber also ist es eher immer eine Frage von Monaten. Und
Andrea, wie fühlt es sich an, wenn du einen Deal geclosed hast?
Große Erleichterung, große Freude und dann lässt man auch mal alles andere liegen und macht mal wirklich frei.
Sehr gut. Apropos frei. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein sehr, sehr gutes Bild davon bekommen, wie anspruchsvoll dein Beruf ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier auch ein paar Kraftquellen braucht. Du hast ja auch gesagt oder geschrieben, dass du auch tanzt und auch das Thema in der Ruhe liegt die Kraft. Woher kommt denn bei dir diese Ruhe? Also was ist denn so dein Ausgleich oder deine Energiequelle, um auch in deinem Berufsleben, sage ich mal, so erfolgreich auch zu sein und zu bleiben?
Vielfalt ist, glaube ich, ein großes Thema. Und dann auch vor allen Dingen der Aspekt Abschalten. Je mehr man auf der Schippe hat, glaube ich, umso mehr muss man auf sich achten, Pausen machen, Erholung sicherstellen. Vielleicht auch so eine Erfahrung aus dem Studium heraus, manchmal ist weniger mehr, aber das, was man macht, muss man richtig machen. Mhm. Ich hatte im Studium einen Kommilitonen, der hat gesagt, wenn du es schaffst, an einem Tag nur eine halbe Stunde wirklich effizient zu arbeiten, bist du weit, weit vorn. Und ich glaube, er hatte recht. Jedenfalls hatte ich immer das Gefühl, ich muss erstmal eine Arbeitsfähigkeit herstellen. Und wenn ich arbeitsfähig bin und dann die Sachen gut umsetzen kann, wirklich auf ein qualitativ gutes Level bringe, in einer Situation, wo ich persönlich auch wirklich fit und dabei bin, wirklich in dem Moment auch da bin, dann kann man viel bewegen. Es kommt nicht so sehr darauf an, dann wirklich perfekt zu sein. Es geht da nicht um Perfektion. Es geht darum, um effektiv, effizient auf einem Qualitätslevel zu sein und im Moment zu sein. Und so habe ich eigentlich immer auch mein Arbeitsleben im Verhältnis zu Privat und Hobbys und so weiter gestaltet. Dass ich das, was ich mache, dass ich dann auch da bin. Also ich arbeite, wenn ich aus dem Büro gehe und dann mit der Familie telefoniere, dann bin ich schon bei der Familie und denke über die nächsten Themen im familiären Bereich nach. Und dann gehe ich noch zum Sport. Und
dieses Im-Moment-Sein, das ist ja so ein bisschen wie ein Schalter umlegen. Hast du da einen Tipp oder wie gelingt dir das, dass du das wirklich alles andere dann auch, also alle Störfaktoren oder das, was halt sonst noch so rumschwirrt, wirklich ausblendest? Wie macht man das?
Gute Frage. Ich weiß, das
Training.
Es ist Training, es ist, man muss wissen, was man will. Ich glaube, man muss wissen, was man will. Und also ich habe oft, ich habe ja auch 4 Kinder oft gehört, ja, 4 Kinder, um Gottes Willen, das geht doch gar nicht. Aber also auch schon mit einem Kind oder mit 2 Kindern damals, für mich war es immer so, wenn die Zeit für die Kinder da war, dann wollte ich da auch da sein, dann wollte ich bei den Kindern sein und habe mich dann da auch einfach auch einfach darauf konzentriert. Vielleicht ist es eine Frage der Konzentration.
Und gerade auch diese Qualitätszeit, die man ja dann auch mit Familie und Kindern hat, ist ja dann auch die schöne und wertvolle Zeit. Also ich sage immer, lieber die wenige Zeit intensiv nutzen, als irgendwie viel Zeit zu haben, aber irgendwie nichts voneinander haben oder sich nicht miteinander beschäftigen, ist auch immer so.
Ja, also auch gedanklich nicht dabei sein. Ja, genau. Also wenn ich mit meinem Sohn im Bett liege und vorlese und aber gedanklich über meinen Vertrag irgendwie, also eigentlich gedanklich bei meinem Vertrag bin, da hat keiner was davon, da kommt mein Vertrag nicht weiter und dann merkt mein Sohn aber auch, dass ich nicht dabei bin und ich habe keinen Spaß daran. Ja, also das ist einfach, man muss da auch manchmal einfach so ein bisschen auf sich schauen und sagen, macht es jetzt Sinn, was du machst? Ja.
Ja. Gibt es denn eine Philosophie oder einen Moment, vielleicht noch zum Schluss jetzt als kleines Mitgebsel an unsere Hörerinnen und Hörer, was du irgendwie aus deinem Privatleben mitgenommen hast, was dich besonders geprägt hat und wie du dein berufliches Handeln damit gestaltest? Hast du vorhin schon gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Ist es das oder gibt es noch was anderes?
Ja, also persönliches Thema ist vielleicht... ich komme aus einer Familie mit einem behinderten Vater und bei uns war dieses Zusammenhalten als Familie und als Team immer sehr wichtig und auch dieses diese Verbindlichkeit und Wahrhaftigkeit. Ja, und ich glaube, das kann man gut auch sozusagen vielleicht als für mich als so ein Lebensthema sehen, dass man da so reingeht und sagt, so das, was ich mache, mache ich halt auch mit so einer gewissen Grundehrlichkeit und Basis natürlich und aber dann andersrum auch mit so einer Idee, es muss Spaß machen. Also das Leben ist schön und das sollte auch in der Arbeit schön sein und es sollte im Privaten schön sein und es ist immer wieder eine Aufgabe, darauf zusammen hinzuarbeiten.
Ja, und wenn es keinen Spaß macht, dann eben auch zu schauen, warum und wie kommt man wieder dahin, dass es wieder erfüllend ist, ne? Weil dafür ist das Leben wahrscheinlich zu kurz.
Ist zu kurz, ja.
Ja, vielen lieben Dank, Andrea. Das war sehr inspirierend, auch zu sehen und zu hören, wie du als international erfahrene Frau auf berufliche, aber eben auch private Herausforderungen schaust. Und ich habe wirklich viel, viel gelernt. Eigentlich ein Bereich, mit dem ich nicht so viel Berührungspunkte habe in meinem Tagtäglichen. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt an Andrea, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben. Ich bedanke mich sehr, dass du meine Gästin warst. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ich danke dir.
Und ja, die Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten sage ich nochmal Danke und ich freue mich natürlich, wenn ihr eine Bewertung für uns da lasst. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.